herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles Deine Schuld. Ich bin Nathalie, die Gastgeberin von diesem famosen Podcast und traumainformierte Begleiterin bzw. Beraterin. Und ich möchte ganz unverschämt und spielerisch in die Selbstwirksamkeit kommen, mit und nicht gegen die Gefühle von Scham und Schuld. Und vielleicht dich dazu auch inspirieren, dich dem zu öffnen, zu widmen. Es wird also rund um die Gefühle Schuld und Scham gehen und was haben diese eigentlich zu tun mit Selbstabwertung, Erschöpfung, Schlafstörungen, einem Workaholic-Leben, dem Druck, sich ständig selbst zu optimieren, chronischen Erkrankungen, Angstzuständen, Depressionen, dem Bedürfnis, Kontrolle ständig zu haben, Süchten, Neidgefühlen, Wut oder permanenten Frustgedanken und anderen Leidenserfahrungen. Aber ich will auch schauen, was haben Scham und Schuld mit unserer Liebesfähigkeit zu tun? Wie beeinflussen sie diese? Wie beeinflussen sie stabile Partnerschaften, unsere Lebendigkeit und Lebensfreude und das Gefühl, innerlich frei zu sein, der Fähigkeit, Nein zu sagen und gesund Grenzen zu setzen, gesunden Beziehungen zu anderen Menschen und zum eigenen Körper, der Fähigkeit, wirklich ehrlich zu sein zu anderen, in der Partnerschaft, in der Familie, zu Freunden, auf der Arbeit. Was haben Scham- und Schuldgefühle mit dem Vertrauen in sich selbst und Vertrauen der Welt gegenüber zu tun? Vertrauen und Offenheit gegenüber dem Unbekannten. Vielleicht auch Spiritualität und tieferen Erfahrung des Seins, wenn dich sowas interessiert. Also kurz, was haben Scham- und Schuldgefühle eigentlich mit unserer Lebensqualität zu tun? In dieser allerersten Folge gibt es noch keinen Gast. Die dient also erstmal so als einführender Überblick und ich werde in den weiteren Folgen dann mit verschiedenen Menschen sprechen und was deren Berührungspunkte zu diesen Scham- und Schuldgefühlen sind und wie man damit heilsam umgehen kann, auch vielleicht spielerisch umgehen kann. Denn ich wünsche mir, dass wir mit diesen Tabu-Gefühlen irgendwie brechen, dass wir diese Themen, die unangenehm sind, ganz erleben dürfen und uns damit zeigen, damit sie heilen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, wer bin ich überhaupt und was ist mein Weg und warum, was ist meine Intention und überhaupt? Also ich bin Nathalie, wie gesagt, und eigentlich habe ich ursprünglich Sozialwissenschaften studiert. Und da habe ich schon so meine Vorliebe für Interviews und Fragestellen ausleben können, aber eben noch aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive. Später habe ich dann einen Master im Bereich Stadtentwicklung gemacht und habe auch einige Jahre in dem Bereich gearbeitet und parallel aber immer mehr ja, so Selbsterfahrungsseminare und Therapie und spirituelle Retreats besucht, denn ich habe innerlich, emotional und körperlich gelitten und konnte das aber nicht zuordnen. Ich konnte das nicht versprachlichen, weil ich nicht wusste, was da eigentlich los ist. Und das hat sich auf verschiedenen Ebenen gezeigt. Ich kann dir mal so einen kleinen Abriss geben von meiner Kindheit bis ja, so Mitte, Ende der 20er Jahre. Das fing in der Kindheit an mit so schönen Sachen wie Lese-Rechtschreibschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule, krassen Wutausbrüchen, meine Eltern wissen das, Einschlafstörungen, Nägel kauen. Und dann kam in der Jugendzeit auch so eine Abwechslung von Fressanfällen und Sportsucht hinzu, Panikattacken, viel Streit und Wut mit den Eltern und auch wiederholende Dramen und Konflikte mit anderen Menschen und Erschöpfung, Impulsivität. Die toxischen Partnerschaften, wie auch immer, die natürlich in mein Leben gekommen ist, konnte ich mir damals nicht erklären. Und ja, das Gefühl der Überarbeitung, also und auch viel, viel innere Ladung. Auf der körperlichen Ebene habe ich starke Erinnerungen an diverse jährliche Erkältungen und Infekte. Die chronische Darmentzündung, mit der ich heute immer noch versuche eine liebevolle Beziehung zu haben. Und der Vaginismus. Und gerade der Vaginismus, der mit Anfang 20 kam, hat mich 6 Jahre begleitet und wirklich krass beeinträchtigt. Und ja, Vaginismus bedeutet, dass die Vaginalmuskulatur ganz unwillkürlich verkrampft und Sex sehr, sehr schmerzhaft erlebt wird. Das hat wiederum ordentlich Selbsthass und auch extreme Verzweiflung in mir ausgelöst. Denn das war so, als ob ich so einen ganz freudvollen Teil des Lebens, als ob ich da keinen Zugriff drauf habe, da nicht teilnehmen kann dran. Und damals wurde mir von einem Bekannten, ein Psychologie-Kommilitone, vielleicht lauscht er, darauf hingewiesen bzw. aufmerksam gemacht, dass das vielleicht Vaginismus bei mir sein könnte. Und ich hatte gar keine Idee, was der Grund war, und habe das dann gegoogelt und recherchiert und resonierte total damit. Und durfte dann in einer sehr transformativen Körpersexualtherapie lernen, dass der Vaginismus was mit dem Thema Grenzen setzen zu tun hat. Und ja, durch diese körpersexuelle Therapie habe ich dann auch meine Freude an meinem Körper und vor allem auch Freude an meiner Lust spüren und erleben gelernt. Ja, und vielleicht klingt das für dich, diese ganzen Symptome, ist ja ganz normal, ich habe auch diese und jene Sachen und jeder hat ja irgendwas. Ich finde aber nicht, dass das normal ist. Nur weil es alltäglich geworden ist, psychische oder körperliche Symptome zu haben, und weil es vertraut geworden ist, alltäglich geworden ist, normal ist das in meinen Augen nicht. Und ich wünsche mir, dass wir uns daran erinnern, dass das und dass wir uns das erlauben, dass wir auch ja, in Liebe und in heilsamem Dasein hier sein können. Ja, und all diese emotionalen und körperlichen Aspekte haben mich eben massiv beeinträchtigt in meinem Alltag, und daher war dann auch so meine Entschlossenheit genauso massiv irgendwann. Und Traumaarbeit, Entwicklungs-, Bindungstraumaarbeit war für mich der fundamentalste und nachhaltigste Gamechanger meiner emotionalen und körperlichen Gesundwerdung. Also mich und meine Bedürfnisse und Grenzen ernst nehmen, mir erlauben, Unterstützung zu holen und lernen, liebevoller mit mir zu sein, die Kapazitäten und Ressourcen in mir, an mir zu entdecken und auch die Kapazitäten und Grenzen meines Körpers zu spüren. Und erstmal war da viel mehr Bewusstsein, wie viel Schmerz da eigentlich ist, körperlich und emotional. Das war schwierig, und habe aber verstanden, warum da so viel Taubheit teilweise auch da war. Ja, und ich habe dann versucht, mich eben dieser Heilwerdung sozusagen von verschiedenen Seiten, von mehreren Seiten zu nähern. Also emotional, körperlich und spirituell. Also gerade das Thema chronische Darmentzündung, da hat eben die Ernährungsumstellung alleine, reicht vielleicht eben auch manchmal nicht, wenn man ständig sich emotional triggern lässt oder triggern ausgeliefert ist im Alltag. Oder umgekehrt, wenn ich vielleicht meinen Platz in der Welt nicht gefunden habe, beruflich oder irgendwie so, dann gibt es auch immer wieder Stress sozusagen für das System. Ja, also körperliche Gesundheit hängt für mich persönlich auch stark mit einer kritischen Haltung gegenüber Schulmedizin zusammen. Mal schauen, ob das in diesem Podcast auch zur Sprache kommen wird. Und die hat für mich dazu auch geführt, dass ich mich ernst nehme und dass ich mehr mir meiner Selbstwirksamkeit auch bewusst werde. Und gleichzeitig aber eben auch in meine Kraft komme, dass ich mich auch gesund machen kann, sozusagen, dass das in meiner Verantwortung liegt und in meiner Fähigkeit auch. Nicht nur ich muss, sondern ich kann. Ja, also eines vorweg, nein, ich glaube nicht, dass Traumatherapie ein Quickfix ist oder die Lösung für alles, definitiv nicht. Aber meines Erachtens hängen extrem viele Leidensthemen genau damit zusammen. So habe ich das bei mir, und so sehe ich das auch bei anderen erfahren. Ja, habe ich das erfahren und sehe es, und das ist so meine Perspektive darauf. Trauma, was ist das eigentlich? Also üblicherweise haben wir Assoziationen bei Trauma, das ist Schocktrauma. Und das ist aber ein einmaliges Erlebnis, wie beispielsweise ein Unfall, eine Umweltkatastrophe, Krieg, Verbrechen, Vergewaltigung oder Krankheit, in der eben diese erfahrene bedrohliche Situation im Gegensatz steht zu den Möglichkeiten der betroffenen Person, damit zurechtzukommen, damit klarzukommen, wodurch die Person sich extrem hilflos fühlt, Ohnmacht und eine emotional und körperlich dauerhafte Verletztheit zu sagen oder Wunde entsteht. Das ist das, wovon wir normalerweise denken, ausgehen, aber das ist mein Schock, das ist mein Trauma, Schocktrauma. Meiner Meinung nach wesentlich wichtiger und leider noch nicht ganz so bekannt, aber es verändert sich gerade, geht es ja rund um das Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und hierbei war die Situation auch bedrohlich. aber meist eben über eine längere Zeit und in Form von emotionaler oder körperlicher Vernachlässigung zum Beispiel oder Grenzüberschreitung, fehlender Zuwendung, wiederholender Kritik oder Abwertung durch die Eltern oder anderen Bezugspersonen. Und das kann ganz, ganz subtil sein. Und vielleicht, falls dich das weiter interessiert, kannst du unter dem Stichwort Polyvagaltheorie von Stephen Porges mal genauer nachschauen, also wie das Leiden im Körper sich herauskristallisiert, weil das Nervensystem das Leiden dann immer wieder neu inszeniert. Und das hat eben mit einer Dysregulation zu tun und dadurch entsteht ein ja, dauerhaft subtiles Gefühl von Unsicherheit im Organismus. Und durch Kontakt mit Menschen kann sich das auflösen, indem wir realisieren, ach, es gibt gar keine Gefahr gerade mehr. Genau, das ist das Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und wenn wir sowas erlebt haben, wovon ich ausgehe, dass das leider fast die meisten Menschen erlebt haben und wir uns dessen aber meist noch gar nicht bewusst sind, dadurch entsteht innerlich so ein verzerrtes, negatives Selbstbild. Also um da zu sein, um überhaupt leben zu dürfen oder um Liebe und Anerkennung zu bekommen, muss ich mich anstrengen. Ich muss kämpfen oder ich muss anders sein. Also auf jeden Fall, so wie ich jetzt bin, ist nicht in Ordnung. Und auch so ein Mangelmärchen, ich brauche mehr Geld, um mich sicher zu fühlen. Oder ich brauche mehr Reisen, um mich lebendig zu fühlen. Oder coolere Freunde, um akzeptiert zu sein. Oder den geilen Posten der Geschäftsführung, um Wirkung oder Einfluss zu haben. Ich brauche unbedingt das neue Smartphone oder ich brauche noch mehr Selbsterfahrungsseminare oder ich brauche irgendwie noch diese eine Heilkur, um mich zu fixen. Also sich irgendwo hinbringen müssen und irgendwas tun zu müssen, um überhaupt Existenzberechtigung zu haben. Was hat das jetzt nun eigentlich mit Scham und Schuld zu tun? Naja, also Scham und Schuld versuchen wir ja eigentlich zu vermeiden, nicht zu fühlen, sind uns also meistens gar nicht so wirklich bewusst. Und es gibt auch Scham und Schuld als gesunde und eher entspannte Variante sozusagen und es gibt eine ungesunde Variante. Ohne jegliche Schuldgefühle könnten wir womöglich anderen Menschen ständig verletzen, emotional oder körperlich, sei es anrempeln oder so und würden uns gar nicht entschuldigen, weil wenn wir kein Scham- und Schuldgefühl gegenüber so solchen Situationen hätten und bei uns die Beziehung egal wäre. Und dann würden wir vielleicht auch völlig gleichgültig nackt uns in die U-Bahn setzen, über den Marktplatz rennen und dabei ausblenden, dass wir hier intim, emotional verletzlich sind. Mich interessieren aber eher die ungesunden Scham- und Schuldgefühle, also wo wir uns innerlich immer wieder selbst kritisieren und dieses verzerrte, negative Selbstbild reinszenieren, nähren und kreieren. Und der Trauma- und Psychotherapeut Lawrence Heller sagt, dass man nicht mit Scham oder Schuld geboren ist, sondern dies eben das Ergebnis ist von den Botschaften von unseren Eltern oder unserer Umwelt, die wir dann annehmen und übernehmen, um zu überleben. Wir haben uns also das Fein selbst antrainiert, um zu überleben und leiden unbewusst darunter. Es sind also all diese negativen Glaubenssätze, die wir uns selbst täglich ins Ohr flüstern. Wir müssen anders sein, um Liebe zu bekommen. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen mehr anstrengen für unsere Daseinsberechtigung. Fleißiger sein, schöner sein, schlanker sein, größer sein, stärker sein, perfekter sein. Oder aber auch uns Sachen verbieten, indem wir sagen, ach, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht faul sein, ich darf nicht Frau sein, ich darf nicht homosexuell sein, ich darf nicht sensibel sein oder ich verdiene Freude nicht, ich verdiene jenes nicht, ich bin nicht genug für diese Person oder für diesen Job, ich will diesen oder jenen Menschen nicht enttäuschen. Das hat alles was mit Scham- und Schuldgefühlen zu tun. Und vielleicht klingelt es jetzt bei dir und du merkst, okay, das betrifft mich ja irgendwie doch. Und überlegst vielleicht auch mal, wo klingelt es bei mir, wo resoniere ich mit welchen negativen Glaubenssätzen vielleicht, die ja eigentlich eine Überlebensstrategie sind. Und dieser Samen wurde sehr früh in der Kindheit gelegt. Also ist so eine richtige Urwunde als unsere Kernbedürfnisse zum Überleben gar nicht oder unzureichend gesehen und genährt wurden. Kernbedürfnisse wie körperliche Nähe, Mitgefühl, Schutz, Nahrung, Ruhe, Spieltrieb und Entfaltung. Die brauchen wir alle als Baby, als Kind, um zu überleben und um zu wachsen und zu gedeihen. Und wenn wir diese Kernbedürfnisse nicht befriedigt bekommen, dann glauben wir, dass wir falsch sind. Sonst hätten wir das ja wohl einfach beantwortet bekommen. Und für uns als kleines, verletzliches Wesen ist es total lebensbedrohlich zu denken, Mama oder Papa sind falsch, denn wir sind auf diese Beziehung angewiesen. Und das würde diese Beziehung bedrohen, wenn wir sagen, die sind falsch. Wenn wir brauchen sie zum Überleben, die geben uns Schutz und Nahrung. Und daher drehen wir diesen Spieß um und erzählen uns fortan das Märchen, ich bin falsch. Nicht Mama oder Papa sind falsch, sondern ich bin falsch und ich muss mich einfach nur mehr anstrengen oder irgendwas unterdrücken, etwas anders machen und dann haben mich meine Eltern wieder lieb und dann kriege ich vielleicht meine Bedürfnisse befriedigt. Und daraus resultieren dann so verschiedene Überlebenstaktiken und da haben wir kreativste Strukturen entwickelt, was eigentlich eine wirklich schlaue Strategie der eigenen Natur ist, um uns am Leben zu erhalten. Denn wir haben uns ja offenbar gegen das Aufgeben entschieden, sonst wären wir nicht mehr da. Das ist zur Würdigung wirklich wichtig zu verstehen, dass diese Strategien eigentlich deinem Überleben dienen. Und diese Strategien kosten aber eben auch Lebenskraft und äußern sich in sowas wie Selbstzweifel, Depressionen, Krankheit, Getriebensein, Süchten, Kaufrausch, Ablenkung, Erschöpfung. Also halt all diese unschönen Erscheinungsformen. Spoiler, es gibt gute Nachrichten. Es gibt in uns allen so einen Drang, diese alte Wunde unbedingt zu heilen. Das Ganze nennt sich Selbstaktualisierung und da versuchen wir immer wieder so Reinszenierung zu machen, meist ganz unbewusst, aber es ist eigentlich ganz raffiniert und versuchen eine ähnliche Situation zu reinszenieren mit dem Wunsch, dass es dieses Mal ein Happy End gibt, dass wir dieses Mal ohne Anstrengung bedingungslos geliebt und angenommen werden, dass wir nichts zu befürchten haben, dass wir uns sicher fühlen können. Und ich wünsche mir, dass wir uns diese Räume kreieren, nach denen wir uns so sehr sehnen alle und wo wir uns vollständig angenommen erleben können. Und vielleicht kann dieser Podcast irgendwie einen Beitrag dazu leisten, dass wir wissen, dass das möglich ist. Ja, ich habe ganz eben schon Lawrence Heller erwähnt. Lawrence Heller ist für mich ein sehr, sehr wertvoller Wegbereiter sozusagen gewesen. Der Trauma- und Psychotherapeut hat das NARM-Modell sozusagen entwickelt. NARM steht für Neuroaffective Relational Model. Und seit Mai diesen Jahres 2022 darf ich mich NARM-Informed Professional schimpfen. Und das ist ein therapeutischer Ansatz bzw. so ein Werkzeug zur Traumaheilung. Und bietet einen Rahmen mit so einem ganz liebevollen Blick auf den Menschen, eben nicht pathologisch, sondern die Stärken und Ressourcen betont mit dem Fokus auf Entwicklungs- und Bindungstrauma und ist auch sehr stark beeinflusst von dem Somatic Experiencing, also den Körper mit einschließend und hat diesen Ansatz aber ergänzt oder weiterentwickelt. Und in der Ausbildung von Namen fiel dieser wunderbare Satz, Neugier ist das Gegengift zur Selbstverneinung. Und der begleitet mich seitdem total. Und ich bin ein großer Fan der Neugier geworden. Es hat so was Kindliches, Erforschendes und Neugieriges und Offenes und Öffnendes. Und Nam arbeitet eben mit so einer Haltung der Erforschungsorientierung, also mit Neugier gegenüber den eigenen Erfahrungen und des In-Kontakt-Tretens mit mir und mit anderen. Also eben keine Zielorientierung, wo irgendwer irgendwo hingebracht werden muss oder gefixt werden muss oder irgendwie verhaltenstherapeutisch bearbeitet werden muss oder irgendwie so, sondern Erforschungsorientierung. Was taucht jetzt auf? Wie beziehe ich mich auf meine Erfahrung, die hier und jetzt in mir erlebbar ist? Und zudem geht es auch nicht darum, immer im Kontakt zu sein, sondern so zu tracken, wann bin ich mit mir und mit dem anderen in Kontakt und wann nicht. Und wie verhindere ich vielleicht auch Kontakt und wann bricht er ab? Rupture and Repair. Also es darf auch Brüche geben. Wenn wir nämlich wissen und darauf vertrauen, dass wir es reparieren können, dann ist auch nicht mehr so eine Angst davor da, von einem Kontaktabbruch oder so. Und ein Freund meinte mal zu mir, dass es vielleicht eher so wie ein Ein- und Ausatmen zu verstehen ist. Und das finde ich so ein ganz schönes Bild. So Rupture and Repair. So Kontakt und Kontaktabbruch tracken. Und dann Vertrauen auf diese Repair-Phase auch zu haben. Und dann ist man beispielsweise auch nicht mehr so panisch oder so gestresst bei Konflikten oder Streit in Partnerschaft, weil man innerlich befürchtet, verlassen zu werden oder irgendwie so. Ja, und Namen gibt den Menschen eben auch so einen kognitiven Kontext zum Verstehen der inneren Erfahrung und ermöglicht aber eben auch gleichzeitig so eine heilsame Kontakterfahrung, was ich ganz zauberhaft finde. Ich bin zudem derzeit in einer weiteren Ausbildung zur psychologischen Beraterin in Traumatherapie bei der Brigitte Koch-Kersten am GAP-Institut in Kassel. Und diese Ausbildung hat auch einen personenzentrierten psychotherapeutischen Ansatz. Und ich habe aber Lust, in diesem Podcast ganz untherapeutisch dich mitzunehmen auf eine Erforschungsreise zu mehr Neugier. So etwas Spielerischem in uns und Liebe für sich und eine andere, vielleicht heilsame seelische Erfahrung zu den Wunden zu machen. Also es soll auch kein Sachpodcast werden, sondern Gespräche mit Menschen, die Experten ihrer eigenen Erfahrung sind. Denn so ist auch meine Haltung in den Begleitungen. Nicht ich weiß, was richtig für den Klienten oder die Klientin ist, denn dann wäre der ja immer wieder abhängig und so von meinen Ratschlägen oder Infos, sondern die Klientin oder der Klient ist Experte, sozusagen Expertin für die eigene Heilung und für die eigene innere Erfahrung und diesen Menschen auch darin ernst zu nehmen, also die eigene Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Ja, und außerdem muss ich mich dann selbst auch gar nicht stressen und anspannen, noch Lösungen zu suchen und zu gucken, was hilft dem anderen denn jetzt, sondern mehr im Jetzt sein, präsent sein, Raum geben, selber ein bisschen zurücktreten, weil das ist vielleicht die eigentliche heilsame Erfahrung. Und ja, ich habe krass Lust, zu einem umfassenderen Verständnis von dem, was Trauma überhaupt meint, beizutragen. Und zum anderen aber eben eine vielleicht neugierige, verspielte Perspektive auf das Trauma-Thema in die Welt zu bringen. Das Spielerische ist mir wichtig, das Spielerische ist mir wichtig, hat mir geholfen und hilft mir immer noch offener und leichter und flexibler mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und vielleicht resonierst du damit, mit meiner Art und vielleicht auch nicht, ist auch okay. Ich möchte auch noch ganz ehrlich zeigen, wer mich beeinflusst hat. Das ist ja alles nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern ich pflücke aus einem Blumenstrauß von verschiedenen Leuten. Das eine, das meiste durfte ich vielleicht von Narm lernen. Der eben schon erwähnte Lawrence Heller. Da kann ich die Bücher Entwicklungstrauma heilen und Befreiung von Scham und Schuld kann ich euch sehr ans Herz legen. Und da ist auch beim Lesen bei mir sehr viel passiert. Und mich hat auch die Arbeit von Gopal Norbert Klein sehr beeinflusst. Der ist Traumatherapeut unter anderem und hat das ehrliche Mitteilen, Floating und lokale Gruppen in die Welt gebracht, was so ein, ja, so ein dezentrales Netzwerk ist, um eben unabhängig vom Therapeuten authentischen Kontakt zu treten. Und beim ehrlichen Mitteilen geht es darum, alles mitzuteilen, was im Jetzt auftaucht, an Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen. Aber eben ohne damit identifiziert zu sein. Keine Stories von gestern oder morgen. Und hierfür bekommt man Raum, Zeit und die Zugewandtheit der anderen Menschen aus der Gruppe, wodurch man dann realisiert, ich darf alles mitteilen, was in mir los ist. Und es passiert gar nichts Schlimmes. Und es geht nicht um den Inhalt, sondern die Verbindung. Also auch irgendwie Hass und Liebe darf man ausdrücken. Und indem ich erfahre, dass ich alles mitteilen darf, entsteht Sicherheit und Vertrauen. Und das wird als heilsam dann erlebt. Gopal Norbert Klein plädiert dafür, dass wir eben auch von der Symptomebene wegkommen und Dinge auf den Bindungskontext bringen. Und damit wird meines Erachtens und seines Erachtens auch viel Geld verdient, ohne dass Menschen wirklich nachhaltig geholfen wird, wenn man sich eben nur die Symptomebene betrachtet. Also ich teile diese Perspektive und glaube dennoch, dass es notwendig ist, die Verlinkung zu überhaupt zu verstehen, was auf der Symptomebene passiert und was auf der Ursachenebene abgeht, dass das kognitiv verstanden werden muss. Genau, um diesen Zusammenhang herzustellen. Und ich kann auch von ihm das Buch Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr klar und konkret geschrieben, wie Regulation vom Nervensystem und Trauma zusammenhängt und Kontaktfähigkeit und diese ganzen Themen. Zudem hat mich Christian Meyer bereichert, der so eine psychotherapeutische und spirituelle Arbeit verfolgt und miteinander verbindet. Dort habe ich erstmals gelernt, Gefühle ganz auszufühlen und also vollständig anzunehmen und zuzulassen und eben nicht nur distanziert zu beobachten oder wegzudrücken. Und am Anfang musste ich ehrlicherweise erstmal überhaupt lernen, diese drei Ebenen zu differenzieren. Was sind Gefühle? Was sind Gedanken und was sind Körperempfindungen? Und ich erlebe es immer noch so, dass es für die meisten Menschen, dass sie denken und meinen, Gedanken sind Gefühle. Und das ist super, super, super wichtig. Und das wird auch vielleicht im Podcast immer wieder Thema sein, diese Differenzierung zu erlernen. Christian Meyer geht es um Wege des Wachstums vielleicht sozusagen in der tiefen Psychologie, aber eben auch mit Körperarbeit und Gestalttherapie. Und seine spirituelle Arbeit ist geprägt von Advaita, Ramana, Punjabi, Eli Jackson Beer. Und eben er ist als Lehrer so ganz konkret daran interessiert, Menschen zu unterstützen bei dem, was er Aufwachen nennt, was sich vielleicht so beschreiben lässt als eine krasse Bewusstseinserfahrung, in der wir erfahren, wer wir wahrhaftig sind, jenseits von irgendwelchen mentalen Konzepten oder Ideen vom Ich oder Persönlichkeit. Also so ein pures Sein und Bewusstsein. Mir ist wichtig, dabei auch zu sagen, dass Spiritualität kann natürlich auch als Vermeidungsstrategie genutzt werden, um unangenehme Gefühle nicht zu fühlen. Was völlig okay ist, aber Spiritualität kann eben auch traumatische Zustände auslösen. Und das kann, weiß ich nicht, in Dissoziationen bei einem Stille-Retreat irgendwie sein. Ne? Also insofern ist es mir wichtig zu beachten, dass es verschiedene Bewusstseinsebenen vielleicht geben mag, dass wir, ja, auf manchen Ebenen sind wir alles und müssen nichts tun. Aber wenn man in innerer Not ist und Trauma aktuell irgendwie Thema ist, dann ist was anderes dran. Da geht es darum, zu realisieren, dass ich handeln kann und ins Handeln zu kommen und Kontakt irgendwie herzustellen, um das Leiden zu beenden und dem Organismus zu signalisieren, dass es einen Ausweg gibt. Und dann in so einem Notzustand geht es nicht darum, das Leid ist ausgedacht, meditiere einfach ein bisschen und wir sind alle eins. Und irgendwie so, das ist eben der falsche Zugang. Denn solange unsere Urbedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit und Stabilität eben nicht genährt sind, ist langes Schweigen oder Meditieren oder so total Stress. Habe ich alles erlebt. Weil unser Nervensystem einfach nicht reguliert ist. Also erstmal brauchen wir Sicherheit und Stabilität in unserem Nervensystem und eine positive Referenzerfahrung, dass wir Handlungsfähigkeit haben, und dann kann meines Erachtens Spiritualität auch ganz anders wirken und viel tiefer irgendwie uns bewegen. Ja, zu guter Letzt hat mich auch Radical Honesty beeinflusst. Vor allem in meinen privaten Beziehungen ist das recht alltäglich geworden. Das wirst du in diesem Podcast auch ab und zu merken, dass es kleine Interventionen geben wird. Radical Honesty oder radikale Ehrlichkeit ist so ein Ansatz von dem Gestalttherapeuten Brett Blanton, wobei es darum geht, all die Lügen oder Versteckspiele oder Arten, wie wir strategisch manipulativ agieren, aufzudecken und zu kommunizieren, uns zu zeigen mit allem, was in uns ist. Und was entsteht dadurch? Naja, also der Elefant im Raum, oh, ich darf dieses oder jenes nicht sagen, weil dann gibt es Stress. der bekommt einen Namen. Und ungeklärte Konflikte werden direkt angesprochen. Man wird dann nicht mehr passiv-aggressiv sein müssen, sondern kann in eine authentische, empathische Beziehung treten und die Fähigkeit, Vertrauen in die Verbindung zu bekommen, wachsen. Und es gibt dann so Formulierungen wie, ich nehme dir übel das oder so weiter, oder ich schätze dich wert für. Man kann ja auch sich verstecken, dass man irgendwie jemanden toll findet und denkt so, ah, dann ist es unangenehm, mich damit zu zeigen. Das geht in beide Richtungen. Und ja, also es kann wie gesagt sein, dass ab und zu in der Podcast-Folge mir Dinge übergenommen werden oder ich für Sachen wertgeschätzt werde oder ich mich von Leuten antriggern lasse. Ja, ich möchte auch dich einladen, den Titel Alles deine Schuld vielleicht etwas spielerischer zu sehen. Also natürlich nicht nur mit Schuld als negatives Bild, sondern vielleicht auch als ein positives Bild zu bewerten. Also wo du dich von außen das gehört hast, dass du an etwas schuld bist, also eine Fremdverneinung bekommen hast. Und wo du dem einfach zugestimmt hast, ohne zu gucken, hey, bin ich vielleicht überhaupt gar nicht schuld daran? Habe ich mich hier irgendwie schuldig gemacht oder machen lassen und mich dadurch klein gefühlt und mich selbst verneint? Aber auch, wo du jemandem anderen die Schuld gegeben hast an deiner Situation, an deinem Leiden oder wo diese Projektion auf jemand anderen womöglich mit Wut, Trennung und Stolz verknüpft worden sind. Und ich will dich auch dazu einladen, Alles deine Schuld vielleicht mal ganz anders zu lesen, aus einer selbstwirksamen Perspektive zu betrachten. Also, wo hast du selbst Schuld an deiner Lebensfreude? Wo bist du verantwortlich für deine Zufriedenheit? Und wo hast du Schuld an gelungenen Beziehungen? Wo hast du Schuld, dass du gesund geworden bist? Wo hast du Schuld, dass du dich mutig fühlst? Wo hast du Schuld, dass du deinen eigenen Weg gegangen bist? Und wo hast du Schuld, liebevoll Grenzen setzen zu können? Und ja, wo bist du auch vielleicht unverschämt geworden? Und mit unverschämt meine ich vielleicht auch sowas Freches. So, wo habe ich nicht mehr Scham irgendwie, sei es in Bezug auf meine Sexualität oder in Bezug auf irgendwelche Gefühle oder Verhaltensweisen? Wo bin ich unverschämt und frei und frech geworden? Ja, also auch zu schauen, wo vielleicht Scham und Schuld sich beim Thema Partnerschaft kristallisiert sich das ja meistens sehr stark heraus, weil wir da eben am meisten Nähe erfahren und somit diese ganzen tiefen Gefühle sehr schön herausploppen und da auch sehr viel Heilungspotenzial da ist, was nicht heißt, Partnerschaft ist nicht der Auftrag, dass du da irgendwie therapeutische Arbeit machen musst. Es kann. Der Raum kann für alles genutzt werden. Und du kannst ja mal schauen, die Frage so in dich hineinfallen lassen, wie erlebst du dich eigentlich in einer Partnerschaft? Kannst du dich mit all deinen verletzlichen und unsicheren Seiten zeigen? Kannst du weinen? Kannst du Tränen zeigen? Wie geht's dir, wenn deine Partnerin, dein Partner Tränen hat, zeigt? Kannst du deinem Gegenüber aufmerksam zuhören, dich zurücknehmen? Oder willst du ständig von dir sprechen, den Raum haben? Hast du Angst, plötzlich verlassen zu werden? Wie erlebst du Nähe und Sexualität? Ist es bedrohlich oder sehnst du dich danach ständig nach mehr? Wie löst du eigentlich Konflikte in der Partnerschaft? Und wie kannst du dich mitteilen mit deinen Grenzen? Was machst du, wenn dein Gegenüber dich triggert und du dich wütend fühlst? Drückst du das weg, weil du einfach Harmonie haben willst? Auf welche Kosten? Aber auch vielleicht überlegen, wie erlebst du dich bei der Arbeit? Arbeitest du vielleicht selbstständig, weil du auf gar keinen Fall irgendwie jemanden über dir haben willst, der irgendwie über dich entscheidet? Also vielleicht hast du ein starkes Autonomiebedürfnis und Freiheitsbedürfnis. Und kriegst voll den Film irgendwie, wenn du dir vorstellst, angestellt zu sein oder von irgendwem abhängig zu sein. Oder ja, arbeitest du lieber im Team, weil du Angst hast, zu viel Verantwortung vielleicht zu übernehmen und Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen, weil du an dir zweifelst und denkst, ah, ich kann das nicht gut genug und träumst aber vielleicht insgeheim davon, irgendwie die Chefetage zu übernehmen oder Chefchen mal so richtig deftig die Meinung zu sagen. Traust dich aber nicht. Also ich will dich dazu einladen, zu schauen, was deine Beziehung zu Scham und Schuldgefühlen ist und ob du vielleicht früher mehr damit zu tun hast als heute und wie du heute damit zu tun hast. Und ja, also vielleicht ist deine Scham auch eine Chance zur Befreiung von so einem negativ verzerrten Selbstbild. Und dabei kann man auch immer wieder pendeln zwischen diesen zwei Räumen. So einerseits so traumasensible Sphäre, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und spüren und sich erlauben und damit auch mitteilen anderen gegenüber. Und andererseits so eine vielleicht spirituelle Sphäre, damit nicht identifiziert sein müssen, Abstand dazu haben, weil es etwas Größeres gibt als mich. Und genau wissen, beide Räume, beide Sphären sind legitim. Ja, und ja, mal schauen, wie gut mir das mit meinen Gästen gelingt, so dieser Tanz zwischen diesen beiden. Und mal schauen, was in diesen Gesprächen so auftaucht. Ich bin da selbst ganz neugierig und habe da gar nicht so viel geplant. Es wird jede Folge anders sein, weil jedes Mal etwas anderes auftaucht, eine andere Beziehung, ein anderer Mensch. Und ich wünsche dir beim Lauschen viel Neugier. Ich wünsche dir auch Aha-Momente und ich hoffe, dass es dich inspiriert. Da hätte ich richtig Bock drauf, irgendwie auch Feedback zu bekommen natürlich. Und ja, vielleicht magst du mitteilen, was das in dir auslöst. Und ich möchte auch die musikalische Unterstützung nicht unerwähnt lassen. Diese Melodie, die ihr am Anfang gehört habt, kommt und ist gesponsert von Nils Alf. Er ist Musiker, Musiktherapeut und Psychotherapeut. Ihr findet ihn unter nilsalf.de. Und weil diese geile, groovige Melodie so schön ist, spiele ich sie euch gleich nochmal vor. Ansonsten wünsche ich euch eine famos freche Freude beim Lauschen von meinem Podcast und vielleicht viele schöne Erkenntnisse. Ahoi und tschüss! Thank you.